Ich weiß, ich und wir wiederholen uns immer wieder, aber Jesus ist einfach nur krass. Das hier ist einfach nur wild. Das ist einfach nur außergewöhnlich. Damit reicht es eigentlich schon, was ich heute sagen will. Und wenn ihr mit diesem Bewusstsein heimgeht, ich habe irgendwann in der Mitte von der Predigt habe ich einen Satz aufgeschrieben, wir brauchen die Kultur des Staunens. Wisst ihr, wenn wir anfangen zu begreifen, was da drin steht, wie lebendig unser Gott ist, dann kommen wir aus dem Staunen nicht mehr raus. 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Kraft. Und dann heißt es später, und du sollst davon deinen Kindern erzählen, ob du sitzt, ob du stehst, ob du läufst oder ob du liegst. Ich habe gesagt, es gibt eine einzige Sache, wo du nicht davon erzählen musst, wenn du auf deinen Knien bist und anbetest. Aber sonst darfst du immer davon erzählen. Und das ist so krass und ich glaube, das ist uns verloren gegangen als Kirchen im Westen, dass wir voll Staunen davon berichten. In 2. Petrus 1, Vers 19, das ist so meine Stelle, auf die ich immer wieder zurückkomme heute. Ansonsten machen wir heute von 1. Mose bis Offenbarung alles durch. Also tut einfach so, als ob ihr mitblättert, das motiviert mich. Micha hat mich heute gefragt, über was predigst du heute? Und das war wirklich kein Witz, über Jesus. Und er so, das ist gut. Und woher? Er aus der Bibel. Aber wisst ihr, das, ganz ehrlich, wir haben kein anderes Thema. Wir haben kein anderes Thema. Und wenn wir anfangen, irgendwelche schönen Vorträge zu halten, wie man gut durchs Leben kommt und Jesus ausklammert, dann sage ich euch eins, ihr kommt nicht gut durchs Leben. Weil irgendwann krepieren wir elendig und das war's. Wenn wir Jesus ausklammern, dann kommen wir nicht gut durchs Leben, dann sterben wir. Wenn wir Jesus vor Augen haben, dann leben wir, weil er das Leben ist. Und dann heißt es da in 2. Petrus 1 und oh, ihr wisst es, wir sagen es auch immer wieder oder ich weiß nicht, ob es Petra war, die das gesagt hat, dass sie Petrus liebt. Wir lieben alle Petrus, wer liebt Petrus nicht? Der ist so nahbar, gell? Der ist so direkt und der sagt das, was wir alle denken. Paulus ist manchmal schwer zu verstehen. Und dann heißt es da in 2. Petrus 1, Vers 19, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Sag mal Gewissen. Gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wir halten fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Ich war am Sonntag unten mit der Emma aus gegebenem Anlass, da war es ein bisschen voller wie heute. Wer von euch war letzte Woche da? Okay, spannend. Es ist auch spannend, wie viele nicht da waren. Das war so voll, dass ich das erste Mal gesagt habe, jetzt kommt keiner mehr rein. Sonst wären wir wahrscheinlich alle unten beim Chinesen gekocht. Und ich bin unten mit ihr langgelaufen, dann das war so spannend, weil wir sagen das auch immer wieder, aber es stimmt wirklich. Ihr habt eine Zeugniskraft. Mit jedem Dezibel, das ihr mehr aufdreht, sorgt ihr nicht dafür, dass der vor euch ein Hörgerät braucht, sondern sorgt ihr dafür, dass da unten jemand das mithört. Und dann sind da drei junge Männer entlang gelaufen, Kosovo-Albaner, und der eine hat so dirigiert. So ein bisschen lustig gemacht. Und ich habe den gesehen und habe mir gedacht, ah ja, wenn du Fragen hast, also ich gehöre da auch mit dazu. Ich sage, ja, komm. Und dann saß ich 1,5 Stunden da drüben und habe einen Kaffee mit denen getrunken und haben uns über die Bibel ausgetauscht. Und wisst ihr, das ist so krass. Das waren Moslems. Und wenn du anfängst zu begreifen und nur halbwegs zu verstehen, was wir hier in Händen halten, dann kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus. Ja, mein erster Punkt habe ich geschrieben, die Bibel ist faszinierend. Das, was Leute als Vorwurf sagen, das, was ich häufig höre von Muslimen, ja, wie viele Schreiber haben die Bibel geschrieben? 40 Schreiber ist das Außergewöhnliche der Bibel. Übrigens, der Koran wurde von 42 Schreibern geschrieben. Das ist immer ganz spannend, weil sie das einem vorwerfen. Für den, der im Gespräch mit Muslimen ist, ganz witzig. Hat jetzt damit nichts zu tun. Ich beschäftige mich die letzten Wochen mehr damit, deswegen kommt es jetzt wahrscheinlich immer wieder mal so ein Gespräch oder so ein Punkt auf. Aber die Bibel ist faszinierend. Sie ist über 2000 Jahre geschrieben worden. Das älteste Buch, wahrscheinlich Hiob, um 2000 vor Christus geschrieben. Und das jüngste Buch der Bibel, die Offenbarung bzw. die Briefe von Johannes und das Johannesevangelium um 100 nach Christus. 2100 Jahre. Und wenn ihr das wirklich lest, nicht wenn ihr mal reinguckt, nicht wenn ihr es mal aufschlagt und einfach um eures schlechten Gewissens willen sagt, jetzt habe ich die Bibel mal wieder gelesen, sondern wenn ihr die wirklich lest, dann seid ihr fasziniert. Dann sagt ihr euch, das gibt's doch gar nicht. Und dann müsst ihr einstimmen in das, was hier Petrus sagt, nämlich, dabei sollt ihr vor allem das erkennen in Vers 20, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Er hat direkt durch die Schreiber der Bibel gesprochen. Er hat sie gebraucht in ihren Eigenarten. Das ist so schön, gell, wenn wir die einzelnen Bücher lesen, wir merken Eigenarten. Wir merken, wie wir uns verlieben in dieses eine Buch und merken, ah ja, der ist so. Und die Bibel ist faszinierend, weil sie verschiedene Schreibstile hat. Das eine hört sich eher so blumig an, dieser Liebesbrief vom Hohelied. Dann haben wir einfach nur wie Geschichten, die sich anhören. Wir haben verschiedene Umstände, ganz verschiedene Regierungen. Wir haben Israel auf dem Höhepunkt seiner Macht. Da waren sie was. Da haben sie alles eingenommen, was um sie herum war. Sie haben Angst verbreitet vor den Feinden, sodass die Leute gekommen sind, um zu huldigen dem König in Israel, nämlich Salomo. Wir haben die Stelle, wo Israel in der Wüste war, kein Land hatte, wo sie sein konnten. Vertrieben bzw. geflohen aus Ägypten, aber sie durften auch nicht ins gelobte Land nach Kanaan. Wir haben die Stelle, wo Israel zerteilt wird in zwei große Volksgruppen, nämlich das Nordreich und das Südreich, und sie sich gegenseitig sogar bekriegen. Die im Nordreich sogar anfangen, einen falschen Tempel aufzurichten und einen falschen Götzendienst zu betreiben. Wir haben die Situation, dass Israel weggeführt wird nach Babylon, also in die Gegend von Ur in Chaldea, wo eigentlich Abraham herkommt. Wir sehen das nicht, wenn wir nur die Bibel aufschlagen, aber das ist faszinierend. Diese Umstände da drin sind faszinierend. Sie sind so unterschiedlich, dass wir sagen müssten, da dürfte gar nichts irgendwie zusammenpassen. Und dann lesen wir es und wir kommen aus dem Staunen nicht raus. Weil alles von einer einzigen Person spricht. Alles spricht von Jesus. Ich mache gerade mit Julian bereit, ich diese Bibelschule vor über die Tora. Wir wollten eigentlich 10 Einheiten machen, die im Herbst dann rausbringen. Aber wir haben jetzt schon gemerkt, dass wir wahrscheinlich weit darüber hinausgehen. Und eine Stelle, die mich da immer wieder so catcht, ist unter anderem Johannes 12, Vers 21. Die hatte ich damals in der Bibelschule, hatten wir die auf der Kanzel stehen. Und es ist die Stelle, wo Jesus einzieht in den Tempel, wo er gehuldigt wird, Palmsonntag. Und danach kommen ein paar Griechen. Lazarus gibt noch Zeugnis davor, dass er auferstanden ist von den Toten. Das ist auch richtig cool. Und dann heißt es da in Johannes 12, Vers 21, kommen diese Griechen und sie sprechen mit Philippus, einem der Jünger von Jesus. Und dann sagen sie diesen prägnanten Satz. Philippus, wir möchten gerne Jesus sehen. Und das stand bei uns auf der Kanzel. Wenn jemand hier runtergeht, wenn ihr mit jemand über den Glauben, über die Bibel spricht und ihr habt Jesus nicht darin gesehen, dann habt ihr entweder nicht gescheit zugehört oder der andere hat einen Mist verzapft. Aber das ist der Sinn und der Zweck von uns Christen. Wir möchten gerne Jesus sehen. Und das sehen wir durch die ganze Schrift hindurch. Und ich wollte mit euch ein paar Christusverheißungen anschauen, Prophetien, die gewiss sind. Und ich wollte zuerst die klassischen nehmen, aber ich habe mich für ein paar andere entschieden. Und vielleicht kennt der eine oder andere sie, aber mich begeistert das so. Schlag mal auf Hiob 23, Vers 3. Hiob 23, Vers 3. Das ist so witzig, heute Morgen bin ich nochmal die Predigt durchgegangen, habe ein bisschen Apostelgeschichte noch gelesen. Und dann saß mir meine Tochter gegenüber, beide Töchter, die eine kann lesen, die andere nicht. Die lesen kann, hat eine Neues Leben Bibelübersetzung gehabt, also die einfachere. Und die nicht lesen kann, hatte die Schlachter 2000 dran. Und dann kam immer meine Tochter angespurt und schaut so, ah, okay, Hiob, wo steht das? Und dann guckt sie immer, steht das bei Offenbarung? Nein, falsch. Also das hat nichts mit der Predigt zu tun. Aber Leute, wenn wir anfangen, uns darüber zu freuen, wenn es um Jesus geht, dann haben wir es. Dann haben wir es ergriffen. Deswegen sage ich euch das, weil mich das so freut, weil ich merke, die Generationen durch die Bank fangen an, auf Jesus zu schauen. Und wisst ihr, wir Deutsche haben in unserer Zeit lang genug dafür gesorgt, dass die Leute weggeschaut haben von Jesus. Aus Deutschland kam die historisch-kritische Theologie, die uns zweifeln hat lassen an diesem Buch. Aber wisst ihr, ich lese gerade ein Buch, aus Deutschland kommt auch ein Mann, Konstantin von Tischendorf, der uns wieder Vertrauen geschenkt hat in dieses Buch. Der hat sie auf den Weg gemacht in die Wüste und hat die alten Manuskripte rausgegraben, weil sie gesagt haben, die Bibel ist verfälscht. Und er konnte richtig gut die Sprachen. Und dann hat er wirklich wie bei Indiana Jones sich auf den Weg gemacht und hat überall geguckt und nach neu, und nee, das ist nicht so alt. Und dann, der hat den Codex Sinaiticus entdeckt, einer der wertvollsten Bibelübersetzungen oder Bibelüberlieferungen, die uns gezeigt haben, wie akkurat dieses Wort eigentlich ist. Und deswegen lasst uns staunen über das, was in diesem Buch steht. Und dann heißt es da in Hiob 23, Vers 3, 2000 Jahre vor Christus, es gab keine Stiftshütte, es gab noch keinen Abraham. Abraham war in weiter Ferne, beziehungsweise in weiter Ferne, doch es war die Zeit ungefähr, wo Abraham auf die Welt gekommen ist, aber er hat scheinbar nichts damit zu tun gehabt. Mose war in weiter Ferne, Sonne, den wollte ich sagen. Mose war in weiter Ferne. Die Gesetze, die Tora war in weiter Ferne. Der Gottesdienst, wie er aussehen sollte, war in weiter Ferne. Das Land Kanaan war noch nicht klar, dass das gelobte Land ist. Israel noch überhaupt nicht die Rede. Und dann sagt Hiob 2000 Jahre, bevor Jesus auf die Welt kommt und uns bewusst macht, es geht um eine Person. Und das ewige Leben ist nicht ein Geschenk, das wir einfach nur bekommen, sondern das ewige Leben ist eine Person, an die wir uns klammern und mit der wir gemeinsam von hier in die geistliche Ewigkeit gehen. Und dann sagt Hiob 2000 Jahre, bevor Jesus ist, oh, dass ich wüsste, wo ich ihn fände, dass ich bis zu seinem Thron gelangen könnte. 2000 Jahre vorher spricht er von einer persönlichen Verbindung mit Gott. Das ist krass. Das ist richtig krass. Sprüche 30, Vers 4. Wir springen mal eben 1000 Jahre weiter. 1000 vor Christus. Sprüche 30, Vers 4. Wer hat die Sprüche geschrieben? Salomo. Und dann heißt es da, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? 1000 Jahre vor Jesus. Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Also von der Schöpfung spricht er. Was ist sein Name? Und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du es? 1000 Jahre vor Christus macht es bewusst, Gott und sein Sohn. Nicht im Kollektiv, sondern Gott, der Schöpfer und sein Sohn. Das ist entscheidend. Nochmal 500 Jahre weiter. Sacharja 12, Vers 10, wieder ganz andere Umstände. Sacharja 12, Vers 10. Die kleinen Propheten, die weißen nur mal Schreckensherrschaft, gell, wenn man die aufschlagen soll. Wie teilen wir sie ein? Nord und Südreich, genau. Wir teilen sie ein in 6 kleine Propheten und dann 2x3 kleine Propheten. Warum sage ich das euch? Ich habe mir gedacht, ich muss da noch viel, viel öfters drüber sprechen, damit es auch bewusst wird. Wenn du die biblischen Bücher in der Reihenfolge nicht auswendig kannst, lern sie auswendig. Damit du dich wohlfühlst in diesem Buch. Das ist das Beste deines Lebens, was du tun kannst, dieses Buch zu kennen und zu wissen, wo welches Buch steht. Die kleinen Propheten machen immer ein bisschen Sorgen, weil das so viele sind, es sind ja 12, gell? Und alle auf so kleinem Platz. Die ersten 6 wurden geschrieben in der Zeit vom Nord- und vom Südreich, also direkt nachdem Salomo sein Reich abgegeben hat und sein Sohn dafür gesorgt hat, dass es aufgeteilt wird in diese 2 Hälften, Nord- und Südreich. Und diese ersten 6 kleinen Propheten sprechen von dieser Zeit vom Nord- und Südreich. Und es ist einfach zu wissen, wer wo spricht, nämlich Hosea ist oben, Joel, Amos, Obadja, Jona ist oben, deswegen hat der das Problem mit Assyrien, die sind da gleich ums Eck. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Micha, der Letzte, der ist wieder unten. Das sind die 6. Und dann kommen 2x3.
Nahum, Habakuk, Zephania und dann Haggai, Zacharia, Maleachi. Ich habe das auch nicht voll drauf, aber zu wissen, in welcher Zeit die geschrieben haben, macht das Lesen einfach viel spannender. Und deswegen sage ich euch das. Das mag für euch vielleicht erstmal überfordert sein, für den anderen sagt er vielleicht, ah, jetzt habe ich das erste Mal verstanden, warum die so aufgeteilt sind. Aber die Bibel ist faszinierend. Hinter allem steckt irgendwas. Das ist das, was ich damit meine. Selbst so etwas Banales wie eine Aufteilung können wir uns fragen, und es ist menschlich gemacht, ja, deswegen gibt es auch manche Bibeln, die anders aufgeteilt sind. Aber die Leute haben sich was dabei gedacht, wenn sie es dann so gesetzt haben. Und das zu entdecken, das ist spannend. Und dann heißt es da in Zacharia 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen. Auf wen sehen sie? 12, Vers 1. Von Jesus ist da nur lang keine Rede. Also ja, Jesus, ihr habt schon recht. Klar, logisch, Jesus ist immer die richtige Antwort, vor allem wenn es um Jesus geht. Aber wer spricht hier? Zacharia 12, Vers 1. Dies ist die Last, was war Last? Eine Gerichtsbotschaft hatten wir mal, eure Auffrischung. Dies ist die Last, das Wort des Herrn von Jahwe, Jehova. Das heißt, Jahwe spricht und er sagt, ich werde den Geist der Gnade und des Gebets auf Israel ausgießen und sie werden auf mich sehen, und jetzt kommt's, den sie durchstochen, durchbohrt haben. Ja, sie werden um ihn, und jetzt ist auf einmal, hä? Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Und wir merken, wenn ihr das lest, 500 vor Christus, so, was redet der? Wir werden auf ihn schauen und doch auf einen anderen eingeborenen Sohn wieder. Und merkt ihr, es wächst was. Dieses ganze Alte Testament, das wächst. Das pulsiert, das lebt. Und ich hatte gerade vorher, bevor ich hier hochkommen bin, hatte ich so das Bild, wenn wir das Alte Testament weglegen, dann ist es so, wie wenn wir ein Schwert ergreifen ohne Schaft. Das wird nicht funktionieren. Das Alte Testament ist der Schaft. Wenn wir den in Händen halten, dann wird es wuchtig. Dann wird es wirklich, dann hat es Hand und Fuß. Und er sagt hier, ihr werdet auf ihn schauen, den ihr durchbohrt habt. Es sind unzählige Prophetien auf Jesus im Alten Testament. Jemand sagt 300 konkrete, 50 exakt akkurate. Ich habe die nicht nachgeprüft, ich weiß es nicht. Ich gebe euch nur die Zahl. Das sind nur die, die sich auf Jesus beziehen, auf sein Kommen. Aber für mich die krasseste ist Jesaja 49, Vers 1. Jesaja 49, Vers 1. Wenn ihr mich morgen fragt, habe ich wahrscheinlich noch eine andere krasse, aber die bewegt mich. Und die ist gerade eine Stelle, bei all diesen Prophezeiungen, die hier drin stehen. Wenn mich jemand fragt, wieso glaubst du, ist das Wort Gottes wahr? Wieso glaubst du, stimmt diese Sache mit Jesus? Würde ich ihm Jesaja 49, 1 sagen. Gleich. Wieso nicht Daniel, wieso nicht Jesaja 53? Warum? Weil, um mal krass zu sagen, das könnte man alles faken. Aber ihr müsst euch vorstellen, in was für einer Zeit das jetzt hier geschrieben wird. Deswegen ein bisschen Background. 700 vor Christus. Das Reich ist geteilt. Die Propheten damals wussten schon, es kommt hier richtig bitterböse. Zuerst wird das Nordreich durch Assyrien weggeführt und dann wird das Südreich durch Babylon weggeführt. Israel geht runter. Wir haben keine Stimmgewalt in dieser Welt. Wir sind mit unserer Verherrlichung von dem Schöpfer, stehen wir komplett außen vor. Keiner interessiert sich für diesen Gottesdienst, wie wir ihn tun. Sie haben keine politische Macht. Sie stehen nicht im Zentrum des Geschehens. Sie werden nur missbraucht. Sie können nicht agieren, sie müssen nur reagieren. Und jetzt steht hier 700 vor Christus Folgendes. Jesaja 49, Vers 1. Hört auf mich, ihr Inseln! Gebt Acht, ihr Völker in der Ferne! Der Herr hat mich vom Mutterleib an berufen und meinem Namen vom Mutterschoß an bekannt gemacht. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinen Köcher versteckt. Wofür steht es, Pfeile im Köcher, Eddie? Für die Söhne habe ich keine. Die kommen schon noch. Vers 3. Und er sprach zu mir. Du bist mein Knecht. Und jetzt aufhören, aufpassen, nicht aufhören, aufpassen. Du bist mein Knecht, bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Das heißt, es geht hier nicht um das Volk Israel, sondern es geht um einen Knecht, der Israel heißt. Warum? Was ist die Aufgabe dieses Knechtes? Er soll Israel zu Gott zurückbringen. Vers 5, zu Jakob zu ihm zurückbringen. Israel wurde aber nicht gesammelt. Und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott war meine Stärke. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen. Sondern, und jetzt kommt's, und wenn ihr einen Stift dabei habt, malt es euch an. Sondern, ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil, mein Jeschuat, steht hier, seist bis an das Ende der Erde, 700 Jahre vor Christus. Denkt ihr, dass irgendeiner dieses Buch aufheben würde? Wisst ihr, wie schnell wir was vergessen? Wir vergessen so schnell. Denkt ihr, wir halten irgendwas, gerade in der Zeit von Krieg und Problemen und Herausforderungen, denken wir, halten irgendwas auf und bewahren es? Museen, Ausstellungen und Zoos, das gibt es nicht in einem Kriegsgebiet. Man stellt Sachen nicht irgendwo hin und bewahrt sie, wenn es um Leben und Tod geht. Aber dieses Buch, das scheinbar gar nichts mit den Umständen dieses Volkes zu tun hat, wird bewahrt. Und mich hat es gestern so umgehauen, als ich bei uns in der Küche auf und abgelaufen bin und gebetet habe. Ich habe gesagt, Jesus, ich bin so ein Zeugnis von deiner Herrlichkeit. Dass ich mit meiner Abstammung von Kelten und Germanen nicht mehr Odin und Thor den Gehorsam schwöre. Dass ich rufen darf, aber Vater, du liebst mich. Du siehst mich. Dass dieses Volk, das keine Handhabe hatte, dass deine Jünger, die keine Macht hatten, sondern verfolgt wurden von der ersten Sekunde an, dass die es bis hier nach Kempten geschafft haben, dass dein Wort gelaufen ist und mich berührt hat. Und ich sage es jetzt gerade im Bewusstsein, aber gerade nicht aus dem Herzen, aber gestern war es im Herzen. Gestern ist übergesprudelt. Und ich wünsche euch das, dass dieses Bewusstsein da ist. Das kannst du nicht faken. Das ist krass. Und jetzt ist die Frage, ja gut, hier ist ja von einem Knecht die Rede. Von einem Menschen scheinbar. Wer ist dieser Mensch? Ein Kapitel vorher. Nicht ein anderes Buch. Nicht 20 Kapitel vorher. Nicht 20 Kapitel später geht es darum, um wen es hier geht. Ein Kapitel vorher. Trinität, die Dreieinigkeit, war nicht Thema. Jesus als Name des Messias für die Heiden war nicht bekannt. Und doch lesen wir hier, 700 Jahre vor Christus. Übrigens, wie lang ist Jesaja? Habe ich heute gelesen, deswegen fand ich es cool. Ist total unwichtig, aber ich finde es einfach cool. Schatz, lass es. Ich habe es ihr gesagt, ihr seht es, meine Frau hört überhaupt nicht zu. 7,34 Meter, so lang ist Jesaja. Das war die Jesaja-Schriftrolle, die sie gefunden haben im Toten Meer 200 Jahre vor Jesus. Und da steht das drin. Also wir wissen, das hat sie nicht verändert, das steht da drin, bevor Jesus da war. Wir haben sogar noch eine Rolle 200 Jahre vorher, aber geschrieben wurde 700 Jahre vorher. So, und jetzt steht hier 48, Vers 12. Höre auf mich, Jakob, und du Israel, mein Berufener. Ich bin es, ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte. Ja, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Sobald ich ihnen zurufe, stehen sie allesamt da. Versammelt euch, ihr alle, und hört. Wer unter ihnen hat dies verkündet? Er, der den Herrn lieb hat. Er wird sein Wohlgefallen an Babel vollstrecken und die Chaldäer seinen Arm fühlen lassen. Ich selbst habe es gesagt. Ich habe ihn auch berufen und ihn hervorgebracht und sein Weg wird gelingen. Das heißt, wer hat ihn berufen? Jahwe. Also kann dieser erste und letzte scheinbar nicht Jahwe sein. Oder doch? Eigentlich schon. Weil er sagt ja, er ist Jahwe. Ich bin. Ah, wir merken schon wieder, es wird wieder ein bisschen schwierig. Vers 15. Ich selbst habe es gesagt, ich habe ihn auch berufen und ich habe ihn hervorgebracht, um sein Weg wird gelingen. Vers 16. Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Jahwe, der Herr, und sein Geist gesandt. Malt euch ein dickes Dreieck daneben. Nun hat mich Gott, der Herr, und sein Geist gesandt. So spricht, wer spricht? Der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ist das krass? Ist das krass? Sag bitte ja. Alles zeigt auf ihn. In Johannes 5, Vers 46, da sagt Jesus, wenn ihr Mose Glauben schenken würdet, wüsstet ihr, dass er von mir redet. Die Tora spricht von Jesus. Und 7 Verse vorher sagt er, die ganze Schrift spricht von mir. Ihr sucht darin ewiges Leben, es spricht von mir, sagt Jesus. Das heißt, alles hier drin spricht von einer Person, von Jesus. Das heißt, wenn wir predigen und Jesus nicht im Zentrum steht, predigen wir nicht die Bibel. So einfach ist es. So schnell kannst du beurteilen, ob eine Predigt, gut, es gibt noch ein bisschen mehr Kriterien, aber spricht das von Jesus? Wird Jesus groß oder nicht? Zweitens, erinnert euch daran, was geschrieben ist. In Petrus, was wir vorher gelesen haben, das völlig gewisse prophetische Wort, sagt Petrus dreimal, erinnert euch. Ich will euch das sagen, damit ihr euch erinnern könnt. Ich werde bald gehen von dieser Welt, deswegen will ich euch das sagen, damit ihr euch erinnern könnt. Und dann sagt er, ich schreibe das auf zu eurer Erinnerung. Dreimal spricht er davon, dass wir uns erinnern sollen. Und das war hier, wo ich geschrieben habe, es ist die Kultur des Staunens, die uns wieder fehlt. Wow. Wow. Wir sind so schnell geneigt, zu versuchen, die Bibel zu verteidigen, ohne sie zu kennen. Bitte hört auf damit. Wisst ihr warum? Weil ihr irgendwann an irgendein Argument kommt, das ihr scheinbar noch nicht gelernt habt. Das, was diese Welt braucht, sind Leute, die sagen, alles hier drin spricht von Jesus, ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Vor kurzem mit einem jungen Mann gesprochen, habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das ist so spannend. Du hast noch nicht so viel Wissen, was hier drin steht. Aber wenn du von Jesus sprichst, ist es wahr. Weil du sprichst aus einem Überfluss deiner Anbetung. Du kennst ihn. Und deswegen ist das, was hier drin steht, nichts anderes. Das ist der Vorteil, den so viele junge Christen haben. Wenn ihr mit denen sprecht und ihr merkt so, boah, die sind schon so weit. Ja, die kennen Jesus, weil sie ihn täglich suchen. Das ist der Punkt. Aber deswegen sollten wir das auch kennen. Ich sage immer, es ist das eine, wenn ich dieses Beispiel, sage ich von Jenny immer, wenn ich feststelle, ah, beim Paprika-Essen, da geht es ja immer nicht so gut danach. Dann kann ich das vielleicht einschätzen und sagen, ich mache nicht mehr so viel Paprika, aber es ist was anderes, wenn sie zu mir sagt, du, bei Paprika, da kriege ich immer Bauchweh oder Kopfweh. Dann weiß ich es direkt. Das hier ist direkt. Deswegen sollten wir das auch kennen. Uns fehlt diese Kultur des Staunens. Und um Glauben zu entfachen, um Angst zu zerstören und um Mut zu wecken, brauchen wir diese Erinnerung an dieses prophetische und gewisse Wort. In 5. Mose 7, Vers 17, ihr habt das beim letzten Mal schon gesagt, diese Stelle finde ich so stark, das sagt Mose zu dem Volk, wenn ihr diese Völker seht, die vor euch stehen und ihr vor ihnen Angst bekommt, was sagt er dann? So erinnert euch an diesen starken Arm, der euch aus Ägypten geführt hat. Deswegen sagt Petrus, kurz bevor diese härteste Verfolgung anfängt von dieser jungen Gemeinde, sagt er, haltet fest an diesem völlig gewissen prophetischen Wort. Ich bin gerade mit dem Luca dabei, dass wir anfangen, Bibelverse auswendig zu lernen und ich will das irgendwann wirklich hier integrieren in dieser Kirche. Das ist das, was uns nur mangelt. Einzelne von euch machen das, aber ich glaube auch als Kirche brauchen wir einen Anstoß, um das gemeinsam zu fördern und zu kultivieren. Wir müssen darüber nachdenken. Wir müssen die Dinge festhalten können. Wir müssen darüber kauen.
Wir müssen, dass es uns aufsteigt. Wir brauchen, wie sage ich immer, der Heilige Geist braucht Munition, die wir ihm liefern, die er gebrauchen kann, um zu uns zu sprechen. Das jetzt war die Einleitung. Nein, wir kommen vorwärts. Meine Frage an dich ist, nach dieser kurzen Reinschau ins Wort, und ich will, dass es du leise für dich beantwortest, muss nicht rausbrüllen, ist das Wort gewiss? Ist dieses Wort gewiss? Das ist meine Frage. Fängt es an, dass es so ein bisschen das Staunen in dir weckt und du sagst, oh, da möchte ich gern mehr hören. Oh, da möchte ich gern mehr verstehen. Oh, da möchte ich gern mehr begreifen. Das ist der Hunger, der uns hoffentlich nie verloren geht. Das ist das, was hoffentlich nie gestillt wird. Und du wirst erleben, je mehr du hieraus verstehst, umso mehr Hunger bekommst du. Wenn du sagst, oh, ich lese die Bibel und die ist so trocken und ich schlage sie wieder zu, ich glaub's dir. Jeder Christ kennt das. Jeder. Aber ich sag dir eins, jeder Christ wird erleben, wer es wirklich liest, dass es richtig satt macht und dass es Begeisterung auslöst. Und da will ich dir Mut machen. Nimm das in die Hand. Das ist so ein Vorrecht. Wir müssen nicht 7,34 Meter ausrollen, um Jesaja zu lesen. Wir haben es hier. Wir haben es im Handy. Wir können es lesen. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Mein Schlusspunkt, es dauert noch ein bisschen, bis wir beim Schluss sind, aber mein Schlusspunkt ist Christi Himmelfahrt. Und was hat das alles damit zu tun? Apostelgeschichte 1, Vers 11. Da stehen die Jünger da und schauen in den Himmel. Und dann sagt, kommen zwei Leute und sprechen sie an und sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird, unterstreicht euch, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Ich habe mir daneben geschrieben, wow, komme, was da wolle. Er wird kommen. Komme, was da wolle. Egal, was sich diese Welt auch überlegt. Egal, was für Umstände sich bei uns auch noch zeigen. Er wird kommen. Für dich ganz persönlich, aber auch für diese Schöpfung und das Universum, in dem wir sind. Er wird kommen. Absolut gewiss. Hebräer 9, Vers 27 bis 28. Ich wollte es eigentlich sagen, ich sage es jetzt trotzdem. So sicher wie wir krepieren, um es schöner zu formulieren, so sicher wie wir sterben, so sicher ist sein Kommen. Sogar noch sicherer wie das Amen in der Kirche. Hebräer 9, Vers 27 und 28. So gewiss es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird, nochmal, und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so, danke, es war sehr lieb von euch, er wird, wirklich, wir haben diese Vorstellung nicht, wie sicher das ist. Wir halten fest an diesem völlig prophetischen Wort, weil genauso wie das eingetroffen ist, was im Alten Testament stand, genauso sicher wird das passieren, was es noch aussteht. Wird er zum zweiten Mal kommen, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Und das ist der große Trost, den ich mir für uns als Kirche wünsche in dieser Zeit, die so valide ist. Wo nichts beständiger ist als der Wandel, wünsche ich mir, dass uns das bewusst wird. Er ist dieser Trost. Sein Kommen ist dieser Trost. 1. Thessalonicher 4, Vers 15. 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Da gab es ein bisschen Verwirrung in Thessalonik. Die wussten nicht so genau, ist Jesus schon wiedergekommen und ich habe es gar nicht mitbekommen. Jetzt lacht er vielleicht. Aber die hatten einen richtigen Schrecken da. Das ging richtig rum, dass Paulus sogar zwei Briefe schreiben musste. Und er versucht sie jetzt zu trösten und sie wieder auf den Boden der Tatsachen zu bekommen und sagt zu ihnen Folgendes. Vers 15. Denn das sage ich euch in einem Wort des Herrn. Also nicht einfach nur, weil ich das sage, sondern das hat der Herr ganz klar gesprochen. Das hat er gesprochen. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst, jetzt klappt's langsam, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Und jetzt kommt's. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Das heißt, er sagt, wenn du zu der Generation gehörst, die erlebt, wie der Himmel einen Blitz durchfährt, wenn du diese Generation bist, die erlebt, wie alles erschüttert wird, wenn du diese Generation bist, die das erlebt, dann kommst du denen nicht zuvor, die vor dir gestorben sind. Weil der Herr wird die zuerst auferwecken. Alle dürfen in die erste Reihe. Alle stehen da, alle gleichzeitig dürfen ihr Haupt erheben. Und dann, wenn alle da sind, dann werden wir entrückt, das heißt, wir werden dem Herrn begegnen, so wie Apostelgeschichte 1, Vers 11, wie der Herr entrückt wurde in den Wolken, so werden wir ihm begegnen in der Luft. Das hat man gemacht bei der Zeremonie, wenn ein König kam, dann zog man dem König entgegen, um dann gemeinsam mit dem König wieder einzuziehen in die Stadt. Ähnlich war es auch bei einer Hochzeit. Das heißt, wir werden ihm begegnen und dann werden wir mit ihm gemeinsam als die komplette verherrlichte Gemeinde auf dieser Erde einziehen. Und dann werden wir sagen können, nicht mehr schenk, dass dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden, sondern wir werden sagen können, dein Reich ist gekommen wie im Himmel, jetzt auf Erden. Aber was passiert, wenn wir dort in dieser Luft sind? 1. Korinther 15, Vers 51. Was erwartet uns bei der Wiederkunft? 1. Korinther 15, Vers 51. 1. Korinther 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Geheimnis mögen wir alle. Ich sage euch ein Geheimnis. Das Schöne ist, wir dürfen es weitererzählen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich. In einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? In was werden wir verwandelt? Und jetzt wird sowas von dermaßen krass, dass wir gar keine Ahnung haben, was das bedeutet. 1. Korinther, noch nicht, 15, Vers 49. Und wir werden das Bild Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Er spricht hier vom ersten und vom zweiten Adam. Wir jetzt sind Nachkommen vom ersten Adam. Unser Zustand jetzt, ich beschreibe das immer, ist nur ein Bild. Das reizt nicht aus bis ins Letzte, nur als Bild. Jetzt sind wir wiedergeboren im zweiten Adam, aber wir sind wie im Bauch, wie in der Schwangerschaft. Dieser Zeitpunkt der Posaune, des plötzlichen Verwandelns, das ist die Geburt. Das ist das, wo der Römerbrief sagt, und dann werden die Söhne Gottes offenbar werden. Dann wird sichtbar werden, was wir sein werden. Philipper 3, Vers 20. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Denn unser Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet werden, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterworfen hat. Wir werden einen Leib der Herrlichkeit bekommen, so wie er. 1. Johannes 3, Vers 1. 1. Johannes 3, Vers 1. Wir haben jetzt Paulus gehört, aber die, die wir jetzt hören, sind beides die Jünger, die mit Jesus auf dieser Erde gelaufen sind, die ihn gesehen haben, als er verklärt wurde auf dem Berg der Verklärung. Und die benutzen jetzt Worte, die mich dazu verführen, zu sagen, wir werden aber nicht Gott sein. Okay? Warum sage ich das? Weil diese Worte so krass sind, dass wir sie scheinbar nicht aushalten können. Johannes sagt in 3 Vers 1, siehe, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch nicht ist offenbar geworden, was wir sein werden. Da haben wir dieses. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleichgestaltet. Und jetzt die letzte Stelle, 2. Petrus 1, Vers 3. Bevor er von dem prophetischen Wort spricht, bevor er von dem Erinnern spricht, sagt er in 2. Petrus 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient. Also wir haben für dieses Leben alles, was uns in Beziehung mit Jesus wachsen lässt und mit ihm gehen lässt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und jetzt kommt dieser Vers 4. Durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. All die Verheißungen, die hier drin stehen, die hat er uns geschenkt, wo wir Anteil nehmen dürfen an dem Volk Israel, dass er mit hinzupflanzen wird, wieder zurück. Damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Das muss man sich vorstellen. Er adaptiert uns nicht als etwas, was ganz anders ist wie er, sondern er sagt, ich werde euch göttlicher Natur teilhaftig werden lassen. Tröstet euch nun mit diesen Worten. Ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Wir feiern Christi Himmelfahrt und wir feiern es nicht. Und ich sage euch, ich bin auch jemand, der die christlichen Feiertage leider gar nicht so hochhält, wie er sie hochhalten sollte. Aber in der Vorbereitung hat mich das so angesprochen. Christi Himmelfahrt, er ist in den Himmel aufgefahren. Das ist der wahre Vatertag. Der Sohn kehrt zurück zum Vater. Deswegen feiern wir Vatertag. Und ich habe mir vorgenommen, ich hoffe, wir machen das als Familie, dass wir gemeinsam rausgehen an dem Tag, an dem wir uns daran erinnern. Dass wir uns aufrichten, unser Haupt erheben und uns eine Wolke aussuchen. Und darüber staunen, was vor 2000 Jahren passiert ist. Festhalten an diesem völlig gewissen prophetischen Wort. Und sagen, er wird wiederkommen. Und noch weiß ich nicht, was ich sein werde. Aber ich weiß, ich werde göttlicher Natur teilhaftig werden. Ich werde wirklich Teil von seiner Familie. Und so halten wir nun fest an diesem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern, Christus, aufgeht in euren Herzen. Ich will euch einladen, das war heute nicht nur eine Predigt, das sollte auch eine Bibelschule sein. Das sage ich jetzt im Nachgang, weil sonst war ich zu lang. Ich wünsche mir diese Begeisterung. Ich wünsche mir dieses Staunen. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche weltweit und wir als TAB hier vor Ort dafür bekannt sind, dass wir staunen hier drüber. Dass wenn jemand anfängt, dieses Wort in Verruf zu bringen, wir traurig über diese Person lächeln und sagen, nee, sorry, du kennst es nicht. Würdest du es kennen, würdest du staunen und anbeten. Es wird der Zeitpunkt kommen, da muss jedes Knie sich beugen. Aber lasst uns die Leute einladen, dass sie es jetzt schon tun. Und da will ich euch einladen, kommt nächste Woche, Samstag 10 Uhr hierher. Kommt hierher, macht es euch zu einem Zahnarzttermin. Einem Termin, den ihr sonst so selten bekommt. Damit ihr gelehrt werdet, und Amel und Kai und Tina, die machen das so gut. Damit ihr gelehrt werdet, wie es ausschaut, Menschen von Jesus zu erzählen. Und es mag sein, dass du dir vielleicht noch denkst, ah nee, ich traue mich da nicht raus. Ja, dann nimm das als Option zu sagen, ich bleibe hier und bete. Gebet ist so wichtig. Aber lass Gott auch die Möglichkeit, dich herauszufordern. Jemand hat mal gesagt, Glauben heißt auch, herausgefordert zu werden. Wann wurdest du das letzte Mal herausgefordert? Wie soll Gott denn Großes tun, wenn wir immer das Gleiche machen? Wenn wir uns nicht herausfordern lassen? Kommt hierher. Lasst uns die Reihen voll werden, so wie hier. Und dann lasst uns staunen, was Gott tut. Die Welt da draußen braucht Jesus. Und das ist keine Floskel, die braucht sie wirklich. Christus, das Evangelium, hat alles verändert. Glaubt mir, wir wollen nicht vor 2000 Jahren in Deutschland gelebt haben. Er hat alles verändert. Das Bewusstsein, dass ich einen Gott habe, der mich liebt und der sich nicht verändert, ist immer noch Alleinstellungsmerkmal in dieser Welt. Kein Glaube dieser Welt hat so einen Gott, der so nah wurde wie Christus und der alles getan hat, damit wir zu ihm kommen können. Ich will dir Mut machen, dich neu auszustrecken, dich begeistern zu lassen von ihm. Dass diese Mauern fallen, die da sind bei dir. Und ich verspreche dir, die werden fallen. Ich habe erst die Woche zwei Zeugnisse gehört von zwei Männern, die gesagt haben, die Mauern sind gefallen. Die Mauern des Gebets, ich kann anbeten. Und die Mauern der Freude. Die werden fallen. Aber lasst uns uns ausstrecken nach ihm. Und das wollen wir jetzt tun. Steht gerne auf. O Herr, und so bitten wir dich, lass uns festhalten an diesem völlig gewissen Wort. Ich bitte dich, dass wenn wir hier rausgehen, ich bitte dich, dass diese Worte nachklingen, nicht wegen mir, sondern Herr, dass sie nachklingen und zum Staunen anregen, dass sie zum Staunen führen über dein Wort, das ein Wunder in sich ist. O Herr, dass es zum Staunen führt über die Lebendigkeit von dir, dass du heute noch handelst, heute noch befreist, heute noch heilst und vor allem heute noch rettest. O Herr, es ist Gnadenzeit. Es ist Gnadenzeit. Und so bitte ich dich, rühr du Menschenherzen an. Zieh du zu dir diejenigen, die wie der verlorene Sohn weggelaufen sind von dir und diejenigen, die noch gar nicht erst bei dir waren. Zieh zu dir. Schenk, dass wir näher kommen und dass wir staunen über deine Größe. Amen.